ohne Block und Bleistift, der DJV-Podcast für NRW.
Also ich muss ehrlich sagen, im Nachhinein fand ich das, was da von Aktivisti-Seite passiert ist, nicht cool und das, was von der Polizeiseite kam als Antwort darauf, eben genauso wenig cool oder gut und gerechtfertigt.
Das tut mir manchmal als Pressemensch der Polizei weh, wenn in Berichterstattungen beschrieben wird, beide Seiten rüsten auf. Das hört sich an, als wenn wir Partner im Ring wären, die einen Kampf da vornehmen, der aber faktisch nicht so ist.
Die Räumung des kleinen Ortes Lützerath im Januar ging durch die Medien. Schon vorab war viel darüber berichtet worden, dass Aktivisten die Räumung verhindern wollten und viele hundert Polizisten im Einsatz sein würden, ähnlich wie bei der Räumung des Hambacher Forsts 2018. Aus journalistischer Sicht sind zwei Aspekte im Nachhinein von Bedeutung, finde ich. Der Umgang von Polizei- und Medienvertretern und Vertreterinnen miteinander und was stimmte jetzt eigentlich in der Berichterstattung? Darum soll es heute gehen. Mein Name ist Sascha Fobbe. Willkommen zur heutigen Folge. Und dazu begrüße ich Henry Bischoff. Er war als Reporter für die Aktuelle Stunde des WDR bei der Räumung in Lützerath vor Ort. Hallo, Herr Bischoff.
Schönen guten Tag.
Leopold Achilles, Journalist und Fotograf von den Nordstadt-Bloggern aus Dortmund, war bei der Räumung selbst jetzt nicht dabei, aber bei der Demo am darauffolgenden Samstag. Hallo, Herr Achilles.
Guten Morgen aus Dortmund.
Und mein dritter Gesprächspartner ist Thomas Hinz, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei in Aachen. Er hat die Pressearbeit der Polizei beim Einsatz in Lützerath geleitet und koordiniert. Hallo, Herr Hinz.
Guten Morgen zusammen.
Herr Bischoff, Sie haben ja über die Räumung von Lützerath berichtet. Wie haben Sie denn die Situation vor Ort erlebt, auch im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Vorgehen der Polizei?
Da muss ich vielleicht erstmal sagen, dass ich eigentlich sehr überrascht war, wie transparent eigentlich dieser ganze Ablauf und auch dieser Polizeieinsatz am Ende war, weil es gab so gut wie keinerlei Restriktionen für uns Journalisten, wo wir berichten, wie nah wir rankommen konnten an die Räumungen, an die Stelle, wo einzelne Aktivisten irgendwo heruntergeholt worden sind. Also da war alles möglich zu beobachten, was ging. Insofern, also ich habe es nicht erlebt, dass irgendwo unfreundlich weggedrückt worden sind an diesen zwei Tagen der Räumungsaktion in Lützerath in den ersten beiden Tagen, was ja auch die heißesten Tage waren letztendlich, habe ich das nicht erlebt. Wir konnten gut arbeiten dort vor Ort.
Herr Achilles, können Sie das denn bestätigen, auch aus Ihrer Sicht am Samstag?
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch dazu sagen, ich bin nur einen Tag eben da gewesen. Ich hatte es die zwei Wochen vorher, wo ja die heiße Phase, sage ich jetzt mal, vor Tag X nicht geschafft, vor Ort zu sein, und der Samstag war für mich relativ entspannt. Ich bin jetzt aber auch ja einfach hingefahren. Ich habe mich nicht bei der Polizeipressestelle vorher gemeldet. Bin eben keiner von denen gewesen, die da mit dem, die hatten meistens blaue Westen an oder so, also die sich vorher bei der Polizei akkreditiert haben, und bin eben nach der Demo einfach mitten ins Geschehen gegangen. Also ich hatte keine Probleme, da zu berichten.
Okay, jetzt gab es ja Berichte von anderen Reportern, dass sie Probleme gehabt hätten, dass die Polizei sie nicht durchgelassen hätte, dass irgendwie Fotos von der Kamera gelöscht worden sind und solche Geschichten, dass der Betreffende versucht hat, irgendwie 10-mal die Polizei anzurufen, nie eine Antwort bekommen hat. Herr Hinz, wie erklären Sie sich denn diese Diskrepanz?
Ich weiß es nicht. Für uns als Pressestelle begann dieser Einsatz schon einen Monat vorher. Wir sind ja relativ erfahren in Sachen Rheinischen Revier bzw. Einsätze im Rheinischen Revier, da Aachen seit 2016 die Zuständigkeit und die alleinige Zuständigkeit für die Lösung von Einsatzlagen in dem Zusammenhang hat. 2018 haben wir Erfahrungen im Hambacher Forst gesammelt und ja einfach aus dem, ja, ich sag nicht täglich im Arbeiten, aber aus dem regelmäßigen Arbeiten in dem Bereich haben wir ein paar Sachen mitgenommen, wie schwierig der Einsatz im Gesamtkontext zu bewerten ist. Einerseits handelt es sich da um ein Privatgrundstück, um Firmengrundstück bzw. Werksgrundstücke von RWE Power. Andererseits ist es ein Einsatz von höchster Relevanz und von hoher Öffentlichkeit. In diesem Spagat haben wir uns befunden und sehr schnell sind wir zum Ergebnis gekommen, dass es nur auf dem Weg funktionieren kann, jetzt bei der Räumung von Lützerath, wie es der Herr Bischoff beschrieben hat, nämlich größtmögliche Transparenz, Möglichkeiten schaffen, den besonderen Gegebenheiten vor Ort gerecht werden, nämlich ein riesengroßer Einsatzraum auf dem freien Feld, unwirtlich von Wind, Regen, Kälte, abgesperrt für den Fahrzeugverkehr, was sowohl für RWE als Eigentümerin des Geländes, aber für uns als Polizei auch wirklich wichtig war, dass halt die wenigen Straßen, die da sind, nicht durch Parkplätze parkende Fahrzeuge blockiert sind. Und die Relevanz war ja sehr hoch und auch das Interesse war ja sehr hoch. Und dementsprechend viele Menschen kamen auch in den Bereich. Also haben wir dem zugestimmt, dass der Bereich abgesperrt ist, haben aber für uns erkannt, dass Möglichkeiten gefunden werden, Journalistinnen und Journalisten die Möglichkeit zu geben. Das heißt, es ist nicht zu erwarten, es ist auch nicht zumutbar, dass Medienschaffende teilweise mit Ausrüstung 1,5 Kilometer durchs Feld rennen müssen, durch Matsch, durch Schlamm, all durch die Bedingungen, die sie da erkannt haben oder gesehen haben. Also haben wir ein Konzept gemacht. Ein Konzept, was halt ausgerichtet war auf größtmögliche Transparenz, aber auch Ermöglichung von Arbeiten. Will heißen, wir haben den Shuttle-Service eingerichtet mit teilweise bis zu 6 Fahrzeugen, die im Linienverkehr immer wieder von Tiziakarat, wo die Akkreditierungsstelle war, in den Bereich Lützerath rein. Haben in Lützerath selber Möglichkeiten geschaffen, dass sich wirklich jeder Journalist frei bewegen konnte. Nahezu zu jeder Zeit. Es gab kurze Ausnahmen, die beschreibe ich nachher gerne, aber grundsätzlich war es ein ganz hohes Anliegen von uns. Jeder soll, soweit es geht. Und das hat vom Grundsatz her funktioniert. Einzelfälle gab es, ja, aber die waren nicht prägend. Und jetzt zurück zu Ihrer Frage vom Beginn. Deswegen bin ich dann ein Stück weit ratlos, wenn ich Wahrnehmungen berichtet bekomme, die ja, die nicht in meiner Wahrnehmungswelt stattgefunden haben.
Das ist ja auch immer so ein bisschen schwierig, wer das jetzt gerade subjektiv vor Ort erlebt oder nicht. Sie hatten ja gerade auch diesen Shuttle-Service erwähnt. Ich hatte so in Berichten zum Teil auch gelesen oder gesehen, dass Journalisten das schon ein bisschen komisch fanden, so sich jetzt von der Polizei chauffieren zu lassen, aber auch eingesehen haben, irgendwie 1,5 Kilometer laufen ist jetzt nicht der Burner. Herr Bischof, hatten Sie da schon so ein bisschen vielleicht das Gefühl so, das ist so ein bisschen auch versuchen einzuwickeln, dass die Journalisten positiv berichten über die Polizei?
Also ich sag mal, so leicht einzuwickeln bin ich dann auch wieder nicht mit einer kostenlosen Fahrt über 1,5 Kilometer. Ich fand das im Prinzip nachvollziehbar. Das Verfahren war auch einfach, zumindest einfach, wenn man vielleicht auch vom WDR kommt, weil es dann keine Frage gibt, für welches Medium man eigentlich arbeitet. Aber das war eigentlich recht niedrigschwellig. Und vielleicht noch ein Gedanke zu dem, was der Herr Hinz vorhin gesagt hat. Ich war auch damals beim Einsatz im Hambacher Forst und das war viel schwieriger dort zu arbeiten, heranzukommen. Es war weiträumiger abgesperrt. Es war deutlich weniger koordiniert. Da war es so, dass alle Journalisten da mehr oder weniger selbstständig angefahren sind. Und das hat auch durchaus zu ein bisschen Chaos geführt. Problematisch hätte ich es gefunden, wenn der Zugang dann nur über die Polizei möglich gewesen wäre, aber man hätte ja auch zu Fuß gehen können, wenn ich es richtig verstanden habe. Von daher hatte ich da mit dem Verfahren keine Probleme.
Herr Achilles, wieso haben Sie das denn eigentlich nicht genutzt und Sie auch nicht akkreditiert?
Gute Frage. Wir sind relativ spontan, eben ich mit einer Kollegin dahin gefahren auf eigene Faust, eben mit dem Auto von ihr und wir hatten gar keinen Kontakt mit der Polizei, wir haben uns nicht irgendwo akkreditiert, wir sind auch nicht vorher zur Pressestelle gegangen, wir haben uns der Demo angeschlossen in Kainberg, wenn ich mich nicht irre, und waren dann dabei, also Presseweste an und los.
Also Sie waren schon als Presse zu erkennen dann vor Ort?
Genau, also ich hatte meine gelbe Presseweste an, die Kollegin war jetzt mehr oder weniger inkognito, aber auch aufgrund von Kamera und allgemeinem Equipment zu erkennen, aber ich gehe da besonders bei so großen Menschenmassen auf Nummer sicher, dass ich einfach zu erkennen bin und hatte dann eben die Weste an, also meine eigene.
Also auch wegen der Aktivisten aus Angst vielleicht?
Weniger wegen den Aktivisten, also auch, dass die eben wissen, okay, der mit der Kamera macht für die Pressefotos und ist jetzt kein Polizist oder, keine Ahnung, Gegner gab es da jetzt wahrscheinlich nicht. Also ich kenne das sonst von Nazi-Demos zum Beispiel, dass die Linken, sage ich jetzt einfach mal, Angst davor haben, eben von Rechten zum Beispiel fotografiert zu werden. Und da habe ich die Erfahrung einfach gemacht, dass es gut ist, sich direkt zu erkennen zu geben. Ich habe es aber eher auch gemacht, weil ich eben die Wochen vorher und auch von Kollegen eben direkt gehört habe, wie es eben zum Teil gegenüber der Polizei eben ist, dass man da einfach nicht umgerannt wird.
Jetzt waren ja auch wirklich viele Hundertschaften da vor Ort. Ich habe mir jetzt auch noch so ein paar Filme angeguckt. Und da hat ein Reporter erzählt, ich glaube von T-Online, der hatte fast eine Feuerwerksrakete abbekommen von den Aktivisten, hat das gefilmt und ich glaube auf seinem Twitter-Account oder Instagram, weiß ich gar nicht mehr, geteilt. Und dann haben also ganz viele Leute daraufhin geschrieben, so Klimaterroristen, Klimakiller, keine Ahnung. Also das praktisch gegen die Aktivisten verwendet. Da kann man als Journalist ja gar nicht so viel machen. Hatten Sie solche Befürchtungen auch vorher, Herr Bischof, Herr Achilles, oder ist das für Sie jetzt nicht so relevant, wie darauf reagiert wird, was Sie machen?
Schon relevant. Man hat es natürlich teilweise wirklich nicht im Griff. Ein anderes Beispiel noch, die Bild-Zeitung hatte irgendwann ausgegraben, dass da eine Gasflasche einbetoniert war und dann insinuiert, das wären irgendwelche Sprengfallen und so weiter. Daraufhin war auch schon dann viele Kollegen auch, ich sag mal, in den Redaktionen ein bisschen aufgeregt. Man hat diese Flasche dann natürlich gesehen. Ich habe sie dann da auch auf der Straße gesehen. Es hat dort keinen Menschen interessiert, diese Flasche, die wahrscheinlich irgendwie als Widerlager zum Klettern oder Ähnliches einbetoniert war. Also was man daraus lernen kann, ist, dass sich einfach heutzutage so etwas unglaublich schnell verselbstständigt, einen eigenen Spin findet in den Social-Media-Kanälen. Und das ist, finde ich, ein richtiger Hinweis, dass man das auch immer wieder versucht einzufangen. Also auch das auch vor Ort wahrzunehmen, was in Social-Media passiert und eventuell dann auch wieder einzuordnen und gerade zu rücken und abzugleichen mit den eigenen Erfahrungen. Das ist eigentlich dann auch nochmal eine zusätzliche Aufgabe für einen Redakteur, der heutzutage nicht mehr nur sehen kann, was da passiert und sich darauf verlassen kann, sondern eigentlich auch diese, ja, manchmal ist es ja fast so ein bisschen so eine Nebenwirklichkeit, die sich in Social Media befindet, die trotzdem mitzusehen und mit einzubeziehen in das, was man da tut.
Da waren ja auch viele Influencer vor Ort, irgendwie mit 500.000 Followern, die dann auch fleißig alles gepostet haben, was da passiert. Herr Hinz, wie nehmen Sie das wahr? Ich meine, Sie haben ja wahrscheinlich gar nicht genug Leute, um diese ganzen Social Media Kanäle zu verfolgen und dann vielleicht auch was richtig zu stellen.
Ja, wir versuchen das schon, aber es gelingt in der Tat nicht, weil es einfach so viel ist. Vielleicht so ein Blick in unser Einsatzleben. Wir waren in einer, das nennt sich bei uns Befehlsstelle oder Unterabschnittsstelle, wo wir halt sitzen mit zwei zusätzlichen stationären Pressesprechern, die Presseanfragen beantworten im Büro. Und wir haben zwei Leute in diesem Raum sitzen, die ausschließlich Social Media beobachten. Was passiert wo? Wo werden offensichtlich problematische Inhalte gepostet, die schlicht auch eine gewisse Gefahr entwickeln, weil es falsche Informationen sind? Dann reagieren wir. Da versuchen wir richtig zu stellen, aber die allermeisten Dinge nehmen wir zur Kenntnis, weil sie ja nicht so erheblich einsatzrelevant sind. Es wird natürlich wahnsinnig viel geschrieben. Jeder hat da, gerade in dem Feld, es ist ein Spannungsfeld, wo die Meinungen nicht weit auseinander sein könnten. Nicht nur zwischen Polizei und, ich sag mal, im schlimmsten Fall Störern vor Ort und Straftätern, sondern auch gesellschaftlich tut sich da ganz viel. Und als Polizei sind wir gut beraten, die Diskussion laufen zu lassen. Das ist nicht unsere Arbeit, uns da mit einzumischen. Wir mischen uns dann ein oder stellen es richtig, wenn offensichtliche falsche Aussagen, die auch echt Einsatzrelevanz haben, wenn die getroffen werden.
Jetzt haben Sie ja vorhin auch erzählt, Sie haben ja ein richtiges Kommunikationskonzept erarbeitet, auch im Hinblick, was halt beim Hambacher Forst vielleicht schiefgelaufen ist. Herr Bischof, kannten Sie dieses Konzept oder wussten Sie, dass es sowas gibt?
Ich wusste, dass es ein Konzept gibt, ich habe aber das mir nicht näher angeguckt. Tatsächlich habe ich mich sehr konzentriert auf die Arbeit vor Ort. Da geht es mir dann eigentlich auch weniger um das Kommunikationskonzept, weil ich jetzt auch in der Planung auch unseres Einsatzes nicht beteiligt war, sondern darum, wie ich dann relativ spontan vor Ort arbeiten kann. Und das war immer sichergestellt. Man konnte im Präsidium anrufen, wo dann auch die einzelnen Meldungen einliefen. Da konnte man sehr konkret nachfragen. Es waren noch Pressesprecher vor Ort. Auch Gewerkschaft der Polizei war vor Ort, was ja auch immer noch mal eine andere Perspektive ist und uns auch tatsächlich hilft, weil man da auch ein bisschen, ich sag mal, offener sprechen kann. Die Kollegen können ja offener über das Geschehen sprechen. Und vielleicht nur noch eins zur Einordnung, weil mir das gerade aufgefallen ist. Bei der Demonstration muss natürlich niemand akkreditiert sein. Das ist natürlich öffentlich und da kann jeder hin, ob Journalist oder nicht. Das nur noch mal zur Einordnung.
Ich glaube, das ist uns manches Mal tatsächlich vorgeworfen worden, aber das war, ich glaube, eine falsche Bewertung. Die Akkreditierung haben wir angeboten, um, ich sag mal, Service zu liefern, um die 1,5 Kilometer Shuttle-Service anzubieten, um halt auch Parkraum unmittelbar von Lützerath, den wir geschaffen haben, für um die 50 Fahrzeuge, für Übertragungsfahrzeuge und so weiter. Da haben wir gesagt, wer das in Anspruch nehmen möchte, der möchte sich bitte akkreditieren. Das hat auch manchmal einfach ablauforganisatorische Gründe. Wer diese Akkreditierung hat, ist für uns sehr leicht erkennbar. Um den können wir uns unproblematisch kümmern. Natürlich ist jeder, so wie auch der Herr Achilles am Samstag, konnte sich frei bewegen bis zum Einsatzbeginn, sogar in der Ortslage Lützerath und ab dem Einsatzbeginn halt unter polizeilichen Bedingungen, die Sie alle wahrgenommen haben, auch in der Ortslage Lützerath, unabhängig von der Akkreditierung.
Ja, kann ich bestätigen. Ich brauchte im Nachhinein, also das, was mir der Kollege Carsten Wickern eben auch erzählt hat, der genau diese Akkreditierung eben auch in Anspruch genommen hat, mehrere Tage vor dem 14. Januar war das, genau.
Carsten Ricker ist jetzt wer?
Carsten Wickern, Kollege von der Nordstadt-Bloggern, beziehungsweise eben auch freier Journalist.
Okay.
Der war eben die Wochen vorher da und da war ich ein bisschen neidisch drauf. Also sage ich jetzt einfach mal, ich war eingebunden, ich konnte nicht dahin und habe das eben noch mitbekommen, eben jetzt auch mit der Akkreditierung, von dem Herr Hinz gerade sprach.
Also Sie konnten die 2 Wochen vorher nicht zur Räumung, weil Sie beruflich anders eingebunden waren?
Ja, ganz genau. Ich bin als Fotostudent und ja nebenbei noch als Brotjob eingebunden gewesen und hatte eben, was heißt leider, keine Zeit, aber ja, war nicht dabei.
Jetzt waren Sie ja am Samstag bei der Demo, da gibt es ja auch einige Fotos auf Ihrer Homepage. Bei der Demo war ja, wenn ich das richtig verfolgt habe, das Problem, dass plötzlich Aktivisten und Aktivistinnen praktisch aus der Demo weggelaufen sind oder Demonstranten weggelaufen sind und versucht haben, auf das Gelände von RWE zu kommen. Habe ich das jetzt richtig im Sinn, Herr Hinz?
Ja, das war ja letztendlich die wirklich problematische Situation. Die Räumung als solches ist für uns sehr viel schneller und sehr viel positiver verlaufen, als wir das befürchtet haben. Sie haben die Bilder im Kopf, die ersten 10 Minuten ist es hochhergegangen. Danach war das alles, ich glaube, sehr ruhig, so professionell, wie wir es uns vorgestellt haben. Das funktionierte gut. Dann kam der Samstag. Samstag Großdemo. Es wurde eine Fläche, eine Veranstaltungsfläche, ich glaube nördlich von Lützerath war es, ertüchtigt, wo halt die wirklich sehr vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Demo und Versammlungen abhalten konnten. Und es zeigte sich sehr schnell, dass sich aus dieser riesengroßen Gruppe, eine auch sehr große Gruppe, wir schätzen es auf 2.000 bis 3.000 ein, aus dem eigentlichen Versammlungsraum entfernt haben und dann Richtung Tagebaukante gelaufen sind und vor allen Dingen Richtung Ortslage Lützerath. Wie schon beschrieben, wir sind im Bereich des Rheinischen Reviers sehr erfahren und wir werden auch nicht müde, immer wieder vor den Gefahren der Tagebaukante zu warnen und darauf hinzuweisen, mit Gefahrenvideos, mit Ansprachen, mit ich weiß nicht wie vielen Lautsprecherdurchsagen vor Ort. Und dennoch sind wirklich viele Menschen auf die Kante zugelaufen. So what? Das funktioniert in den meisten Fällen ohne großes Schadensereignis. Problematisch. Sehr, sehr viele Menschen sind dann Polizeiketten überlaufen oder haben Polizeiketten überlaufen, die halt verhindern sollten, dass Menschen die Ortslage Lützerath, ich sage es mal flapsig, stürmen, die in die Ortslage Lützerath gelangen wollen.
Ortslage heißt in diesem Fall den Ort selber.
Den Ort selber, ganz genau. Wo unsere Arbeiten ja unvermindert stattgefunden haben, wo geräumte Häuser bereits im Abriss befindlich waren, also wo man inmitten wirklich auch gefahrengeneigter Arbeit war, die ja parallel nach wie vor von Journalisten und Journalisten auch begleitet wurden. Problem, mehrere Polizeiketten wurden überlaufen, unendlich viele Hinweise wurden gegeben, das zu unterlassen. Ja, und irgendwann an der dritten Polizeikette ist es dann tatsächlich an der zweiten oder dritten dann zum Einsatz unmittelbaren Zwangs gekommen. Das sind die Bilder, die wir bedauern, aber das sind die Bilder, vor denen wir vorher auch gewarnt haben, wo wir gesagt haben, wenn das so passiert, dann werden wir verhindern, dass halt Menschen in die Ortslage Lützerath stürmen, weil da sich Gefahren entwickeln, die man vor allen Dingen als Masse überhaupt nicht einschätzen kann. Wie gesagt, abgerissene Häuser, ungesicherte Bereiche, Baumhäuser, die immer noch belebt sind, wo Menschen arbeiten. Am Ende haben wir erfahren, es gibt einen Tunnel, wo 2 Menschen drin saßen. Wer da drüber rennt, entwickelt Gefahren für die Leute da. Das heißt, das hätte man nicht hinnehmen können. Darüber hinaus hätte eine Situation entstehen können mit vielen Menschen, die gegen Zäune gedrückt werden, die nicht koordiniert dem Druck von Tausenden von Menschen standhalten müssen. Das sind Bilder, die möchte keiner sehen. Davor hatten wir auch Sorge.
Was mich interessiert, Herr Hinz, es gab ja dann wirklich so teilweise ein bisschen obskure Bilder. Natürlich sieht man ja immer nur Ausschnitte. Ich war an dem Tag selber nicht vor Ort, aber von Polizeikräften, die mit Kriegsgeheul auf Demonstranten zurennen. Sind das Einsatztaktiken oder entscheiden das Kollegen dann, ich sag mal, vor Ort, wie sie da vorgehen?
Die Bilder haben wir auch gesehen. Wir halten sie auch ja in dem Moment für schwer vermittelbar. Tatsächlich gibt es keine Einsatztaktik, die dieses lautstarke Vorgehen darstellt. Am Ende des Tages hat sich die Einheit wahrscheinlich davon versprochen, dass sie in dem Moment, wo sie so markant auf Gruppen zugeht, den Widerstand bereits, ich nenne es jetzt mal, stark verbal brechen kann. Ich denke, dass das dahinter steckt.
Haben Sie das vor Ort auch so erlebt, Herr Achilles, oder war das weiter weg von Ihnen?
Also um einmal auf den Sturm der Abbruchkante zurückzugehen, also wo ein großer Teil der Demonstranten von der Landstraße, ist es glaube ich gewesen, dann Richtung Kante bewegt haben, ja, das war sehr einfach möglich. Also da gab es keinerlei Polizeiketten. Als ich mit meiner Kollegin und dann eben mit den ersten Demonstranten an der Kante stand, da hat von 200-300 Metern vom Weiten ein uniformiertes Männchen, sage ich jetzt einfach mal, flapsig Hallo gerufen und das war's. Dann kamen die ersten Pferde, dann waren auf einmal 2.000-3.000 Leute an der Kante und dann hat sich auch die erste Polizeikette in dem Fall aus Pferden gebildet, wo dann auch, ja, das eine Pferd leider durchgegangen ist, was das Ganze sehr hitzig gemacht hat. Und dann waren auch schon eben gefühlte 2.000-4.000 Menschen da um einen rum und ja, trafen dann eben auf die nächste Polizeikette. Und dann fing eben genau das an, von dem Sie gerade sprachen, dass da mit, ja, also meinen Beobachtungen nach hauptsächlich eben die BFE-Einheiten...
Was heißt BFE?
Ja, ich habe jetzt gerade nochmal gegoogelt, die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit. Ja, also die Robocops werden sie, glaube ich, und nicht nur unter den Aktivisten genannt, die... Ja, meiner Beobachtung nach, da die Leute zum Teil windelweich geprügelt haben oder jedenfalls versucht haben, die Leute zu verschrecken, eben auch durch dieses, was haben Sie gerade gesagt, Kriegsgeheul, Herr Bischof?
Ja.
Also das habe ich auch gesehen, die Kollegin hat das auch mitbekommen, ist selber eben von so einer Einheit umgerannt worden, hatte eben, wie gesagt, nicht diese gelbe Weste an wie ich, ob es daran lag, weiß ich nicht. Sie war aber, naja, trotzdem als Journalistin zu erkennen, wurde aber eben auch genauso umgerannt und umgeklöppelt, sage ich jetzt mal, wie die Aktivisten, auf die Einheiten ja zielten. Also ja, ein bisschen gruselig.
Es gibt ja auch im Nachhinein Kritik an zu hoher Polizeigewalt. Das haben Sie gerade ja schon versucht, Herr Hinz, so ein bisschen einzuordnen. Es gibt aber ja auch ein paar Untersuchungen, habe ich gehört, von Innenminister Reul, dass Einzelfälle untersucht werden sollten. Aber es steht ja immer auch noch so ein bisschen der Vorwurf im Raum, ach, die Polizei ermittelt gar nicht gegen sich selber und das wird eh alles fallen gelassen. Wie gehen Sie denn mit so einer Kritik um?
Die Kritik ist da, die wird regelmäßig geäußert. Ich kann Ihnen sagen, dass es nicht der Fall ist. Wenn wir... Beispiel in Aachen, einen Vorwurf, Straftat eines Polizeibeamten oder Mitarbeiters der Polizei, ist völlig wurscht, ob es Beamten ist oder Angestellte ist, dann wird ermittelt und die Ermittlung wird abgegeben in eine Partnerbehörde. Wir haben als Aachen Mönchengladbach als Partnerbehörde, die halt möglichst unbeeindruckt von der Person den Sachverhalt erforscht, aufklärt und dann Ermittlungen einleitet. Die Vergangenheit zeigt auch, dass es da durchaus zu Verurteilungen kommt. Ja, der Vorwurf steht immer wieder im Raum, ich kann ihn nicht bestätigen. Konkret auf Lützerath bezogen, wir hatten ja insgesamt, das ist auch keine geheime Zahl, in der Spitze 3.700 Beamtinnen und Beamten im Einsatz, die halt sich um die Einsatzlage gekümmert haben. Ja, es ist in einigen Fällen, steht im Raume, dass Beamten sich nicht korrekt verhalten haben, beziehungsweise stehen Strafverfahren beziehungsweise Delikte im Raume, so zum Beispiel die Körperverletzung im Amte. Wir haben aktuell eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die sich ausschließlich um die Vorfälle in Lützerath kümmert. Sowohl Strafanzeigen gegen Straftäter im Bereich des Störerklientels aus der Versammlung heraus oder auch aus der Räumung heraus, die Böller geworfen haben, Molotow-Cocktails, war glaube ich nur einer, oder halt die Raketen geschossen haben auf Menschen. Da sind Strafanzeigen eröffnet worden. Insgesamt 400 Strafverfahren, die jetzt da gerade laufen. Und es sind nach jetzigem Stand, ich habe gerade noch telefoniert, 13 Beamtendelikte, die da bearbeitet werden. Das heißt, wo der Anfangsverdacht besteht, dass ein Beamter im Rahmen der Einsatzmaßnahmen zum Beispiel Körperverletzungsdelikte vorgenommen hat. Das wird geprüft. Wir sind darauf angewiesen, dass uns die Anzeigen oder die Delikte tatsächlich auch gemeldet werden. Wir gehen proaktiv vor, indem wir selbst Internet, YouTube und so weiter durchforschen, uns die einschlägigen Videos anschauen. Und wenn wir eigene Feststellungen haben, leiten wir von Amts wegen auch da Strafverfahren ein, auch wenn sie uns nicht gemeldet worden sind.
Die 13 Anzeigen gegen Beamte jetzt nur an diesem Samstag oder im gesamten Einsatz?
Sind im gesamten Einsatz, allerdings mit Schwerpunkt auf den Samstag. Wir hatten Einheiten aus ganz Deutschland im Einsatz und da sind eben nicht nur Aachener Kollegen, wir haben eine Hundertschaft in Aachen, die war auch eingesetzt, aber wir haben natürlich deutlich mehr geschlossene Einheiten in Nordrhein-Westfalen und eben auch im Bundesgebiet angefordert und das bezieht sich über alle Einheiten hinweg.
Jetzt hat es ja, ich glaube, von einer Sanitäterin der Aktivisten an dem Demotag heftige Vorwürfe gegeben. Die Polizei hätte gezielt auf Köpfe geschlagen und es wären Menschen lebensgefährlich verletzt. Das haben auch einige Internetseiten auch so aufgenommen und verbreitet. Und hinterher haben dann andere Aktivisten aber gesagt, so ja, die Kollegin hat das geglaubt, aber lebensgefährlich stimmt nicht. Das ist ja jetzt auch so ein Vorwurf, wo man sagt so, huch, Polizei, die sind aber ganz schön hart rangegangen. Wie fangen Sie denn sowas wieder ein? Oder wie sind Sie auch mit diesen Vorwürfen umgegangen?
Zum Glück hat sich das nachher durch faktische Einordnung irgendwo relativiert. Also A, es gibt klare Dienstanweisungen, welche Körperteile mit dem sogenannten Einsatz Mehrzweckstock, wo der nicht eingesetzt werden darf. Das ist zum Beispiel der Kopf, das ist die Nierengegend, das ist die Wirbelsäule. Klare Vorgabe, das hat nicht zu passieren. Wenn es passiert, und wir haben selber Bilder gesehen, die für mich, ich sag mal, grenzwertig sind in meiner persönlichen Bewertung, da muss das geprüft werden. Allerdings gehört zur Wahrheit auch dazu, dass der Gesamtzusammenhang gesehen werden muss. Unter welchem Druck hat der Kollege gestanden oder die Kollegin? Welche Angriffe hat er selber abwehren müssen? Und wenn die Situation als Ganzes bewertet wird und man dann zum Ergebnis kommt, dass es völlig ohne Not war und eventuell sogar mit einem gewissen Vorsatz einen Menschen schwer zu verletzen, dann müssen wir drüber reden. Und dann sind diese Strafverfahren, werden die auch zu einem Ergebnis kommen. Nochmal Gesamtsituation betrachten.
Wie sieht das denn aus in Ihrer Arbeit, Herr Hillis und Herr Bischof? Wenn Sie sowas lesen, recherchieren Sie dann nochmal nach, weil Sie vielleicht selber vor Ort waren und das anders erlebt haben? Oder sagen Sie dann so, okay, ich habe das anders wahrgenommen, kann nicht sein? Wie gehen Sie mit solchen Infos von Aktivisten um?
Der WDR hat das ja nachrecherchiert, wenn ich da ganz kurz anfangen darf mit der Antwort. Und dadurch wurde ja auch klar, dass es in den umliegenden Krankenhäusern da keine Fälle von Schwerverletzten gab. Das finde ich auch total wichtig, so etwas dann auch zu checken. Das zeigt aber auch so ein bisschen das Dilemma, in dem man dann als Berichterstatter ist, dass man ja auch weiß, dass man auch von Seiten der Aktivisten, ich sag mal, die Wahrheit relativ kreativ behandelt wird. Man wird da schon auch ganz klar auch offensichtlich angelogen. Und es wird natürlich anders dargestellt, als es vielleicht dann tatsächlich ist, auch von Seiten der Aktivisten, weil da natürlich auch ein Interesse daran steht, die Polizeigewalt als besonders heftig darzustellen. Auf der anderen Seite bekommt man dann natürlich auch von der Polizei nur so Antworten, ja, wir prüfen das, ist uns nicht bekannt. Das ist natürlich auch letztendlich nicht befriedigend oder hilft auch nicht in der Berichterstattung oder in der Einordnung. Ich glaube, man muss am Ende klar machen, dass man, also diese Zweifel, die da sind und die Unsicherheiten, muss man, glaube ich, einfach adressieren und klar machen dann auch.
Herr Hillis?
Also ich habe das mit der Kollegin Paulina zusammen gemacht und war auch über das, was die besagte Sanitäterin berichtet hat, überrascht und hatte die Infos unter anderem über den WDR dann eben auch, dass es eben keine krass Schwerverletzten oder überhaupt Schwerverletzten gab. Ja, also das wurde ja auch im Nachhinein von den Aktivisten bzw. von den Notfallsanitätern ja auch zurückgenommen.
Ja, das ist auch das, was der Bischof gerade angesprochen hatte. Man hat ja auch, egal welche Seite, hat ja auch irgendein Ziel. Ne? Also ich sag mal, Aktivisten wollen vielleicht wirklich Polizei schlecht dastehen lassen. Polizei möchte natürlich gut dastehen. Da geht es ja auch so ein bisschen um die Deutungshoheit. Können Journalisten, die dann überhaupt noch haben, also ich sage jetzt mal so, auch aus meinem Selbstverständnis heraus, ich bin ja auch Journalistin, versuche ich schon darüber zu berichten, wie es war, damit sich die anderen Menschen ein eigenes Bild machen können. Aber wie weit kann man denn da tatsächlich noch die Wahrheit finden?
Ja, das ist schwierig. Besonders wenn man da selber miterlebt hat, wie gesehen hat, wie da ja zum Teil eben auch Gewalt ausgeführt wurde, wie auch das alles vor Ort war. Also ich muss ehrlich sagen, im Nachhinein fand ich das, was da von Aktivisti-Seite passiert ist, nicht cool. Und das, was von Polizeiseite kam als Antwort darauf, eben genauso wenig cool oder gut und gerechtfertigt. Also das ist sehr schwierig, besonders was den Samstag angeht. Aber da muss ich halt auch sagen, ich habe nur den Samstag gesehen und hat mir auch gereicht.
Okay. Herr Hinz, Sie waren ja selber gar nicht vor Ort, sondern haben diese Einsätze geleitet oder die Arbeit Ihrer Kollegen gesteuert. Was kam denn so bei Ihnen eigentlich direkt an von diesem Samstag?
Ich glaube, das Bild, was wir von dem Samstag haben, das ist relativ einheitlich. Herr Achilles war selbst mit dabei, hat dahingehend einen persönlichen Wissens- oder Wahrnehmungsvorsprung. Ich habe unsere Bilder gesehen, die polizeilicherseits angeliefert werden. Und wir haben natürlich die Berichterstattung verfolgt. Man muss sich vorstellen, im Raum sind drei große Monitore, wo halt alle Sender laufen und wo wir halt alle Bilder bekommen. Insofern haben wir schon ein deutliches Bild von dem, was vor Ort passiert ist. Dadurch, dass wir auch Luftbilder haben, sogar eine ganz gute Übersicht. Und Herr Hillis hat vorhin beschrieben, das, was von Aktivistenseite passiert ist, findet er nicht gut und das, was von Polizeiseite passiert ist, findet er nicht gut. Wie beschreibe ich's? Wir sind nicht Partner im Ring. Das tut mir manchmal als Pressemensch der Polizei weh, wenn in Berichterstattungen beschrieben wird, beide Seiten rüsten auf. Das hört sich an, als wenn wir Partner im Ring wären, die einen Kampf da vornehmen, der aber faktisch nicht so ist. Wir sorgen dafür, dass Gefahren nicht entstehen, beziehungsweise wir sorgen dafür, dass ein Einsatzziel erreicht wird. Wir kommunizieren das vorher hoffentlich sehr deutlich und haben beschrieben, wenn dann, bitte versuchen Sie nicht in den Bereich, in die Ortslage Lützerath zu gelangen. Weil ich stelle die Frage, was wäre passiert, wenn Polizei sich nicht weiter in den Weg gestellt hätten? Dann wären 2.000 bis 3.000 Leute, die Zahl ist gegriffen, 2 bis 4 oder wie auch immer, wären an Fahrzeugen vorbei, an Polizeiketten vorbei, gegen Zäune gerannt, hätten die Zäune umgedrängt, wären drüber gesprungen oder auch nicht. In der Ortslage Lützerath, die jetzt da wahrlich nicht so riesengroß war, die wäre danach gefüllt gewesen, mit Aktivisten, gefüllt. Inmitten der Abrissarbeiten, inmitten der Bereiche, wo es den Tunnel gab und dahinter ist Tagebaukante. Wir hatten Kolleginnen und Kollegen innerhalb der Ortslage Lützerath, die haben davon berichtet, dass sie höchsten Respekt davor hatten und vielleicht so ein bisschen Sorge davor hatten, dass 2.000 bis 3.000 Leute die Zäune überspringen, umdrücken oder ähnliches und die sagten, wir hätten da nicht gewusst, wohin. Die hätten uns Richtung Tagebaukante gedrückt. Warum beschreibe ich das so? Mein Ziel wäre da, zu überlegen, einmal Rollenwechsel. Was hätten wir tun sollen? Von vornherein sagen, ja, rennt alle da rein? Ich glaube, das wäre auch nicht die Lösung gewesen. Insofern ist das eine unglaublich schwierige Einsatzlage.
Ja, kann ich auch noch so sagen.
Ich glaube, der Kern der Frage ist dann immer noch die Verhältnismäßigkeit der Gewaltanwendung. Und das ist auch, glaube ich, das, was kritisiert wird, dass der Staat das Gewaltmonopol da innehat. Ist aus meiner Sicht Gott sei Dank so, weil sonst hätten wir ganz schwierige Zustände. Von daher muss man vielleicht auch das ein oder andere Bild ertragen, wenn dann eben Leute einfach mit körperlicher Gewalt daran gehindert werden. Trotzdem gibt es die Frage der Verhältnismäßigkeit bei der Gewaltanwendung und da muss die Polizei aus meiner Sicht natürlich auch sich leider alle Fragen fallen lassen aus meiner Sicht, ob die Verhältnismäßigkeit gewährt ist und da muss die Öffentlichkeit, glaube ich, auch genau drauf schauen, ob das so ist.
Ist ja eigentlich auch die Aufgabe, oder? Herr Achilles, wie sehen Sie das?
Ja, auf jeden Fall. Also die Frage von Herrn Hinz, was hätte die Polizei sonst machen sollen? Die Aktivisten haben gesagt, ja, warum schützt die Polizei RWE? Ja, weil wir in einer Demokratie leben, weil das die Aufgabe der Polizei ist. Und das ist auch richtig so. Aber wie Herr Bischof schon sagte, wie das Ganze stattfindet, wie die Strategie dann eben auf dem Acker war, am 14. zum Beispiel, das ist schon sehr fraglich für mich auch aus meinen Beobachtungen. Also habe ich nicht verstanden, was da das Ziel war. Klar, die Leute vom Acker wieder wegzubewegen und nicht Lützerath stürmen zu lassen. Der eine Kollege hat seine Fotoserie Kampf um Lützerath genannt. Ja, fand ich sehr, sehr, sehr krass, weil im Grunde war das da vor Ort im Schlamm ein Kampf, aber worum? Also, was war das Ziel der Aktivisten und was wollte die Polizei? Ich habe es nicht wirklich verstanden.
Das ist schön, dass Sie das beschreiben. Wir nehmen wahr, das ist natürlich auch Teil des Vorgehens und das ist Programm. Leider leben wir in einer Welt, wo eine Versammlung, die ihrem eigentlichen Zweck nachkommt, ja, wird relativ wenig wahrgenommen. Die Berichterstattung darüber hält sich in Grenzen. In dem Moment, wie sowas passiert wie in Lützerath am Feld, sind wir mindestens bundesweit in allen Nachrichten damit vertreten. Von der Bühne aus wurde, wir nennen es aufgestachelt, wurde von relevanten Personen seitens der Veranstaltungsbühne, der Versammlungsbühne dazu aufgerufen, da hinten ist Lützerath, rennt Richtung Lützerath, tut alles das, was ihr meint. Das gehört mit zum Teil der Wahrheit und warum wir Wert darauf gelegt haben, dass Lützerath eben nicht gestürmt wird, das habe ich beschrieben. Und nachher war es so, dass die komplette Ortslage, die wir ja eigentlich zu dem Moment hermetisch abgeriegelt hatten, tatsächlich auch komplett umstellt waren von mehreren tausend Menschen, wo vorher, ich sag mal, die Hälfte, so schätzen wir es ungefähr ein, sehr zielgerichtet, auch unter Inkaufnahme von Aggressionen und Gewalt, versucht haben, die Ortslage zu stürmen. Und die andere Hälfte, das waren Menschen, das ist übrigens für uns ein Phänomen, was wir auch mitnehmen und wo wir auch daraus lernen, die bewerten wir als ganz normale Versammlungsteilnehmer, die sich haben mitreißen lassen, die in dem Moment die Entscheidung getroffen haben, das ist eine gute Sache, jetzt rennen wir mit, unter Inkaufnahme von. Hochinteressant auch für uns.
Ja, das ist sicherlich aufregend gewesen für den einen oder anderen, der nicht gedacht oder nicht vorhatte, Krawall zu machen, sage ich jetzt mal. Wo Sie gerade von der Bühne sprachen, ich persönlich habe am Anfang, als diese anfänglich 200, 300, 400 Leute anfingen, von der Landstraße rüber zur Abbruchkante zu gehen, hörte ich halt nur von der Bühne, ihr entfernt euch jetzt von der Demonstration, ihr seid nicht mehr Teil davon. Also so wie ich es mitbekommen habe, aber da haben Sie natürlich als Pressesprecher der Polizei mehr Augen und Ohren, habe ich es auch, weil ich später viel weiter weg war von der Bühne, auch nicht mehr mitbekommen, ob da aufgestachelt wurde oder so. Aber so wie ich es mitbekommen habe, wurde halt gesagt, ihr gehört nicht mehr dazu, weil ihr jetzt eben gerade ja, Privatgelände auch betretet. Ne?
Also wirklich eine schwierige Situation da vor Ort.
Total.
Diese Radikalisierung, die kann man aber durchaus auch spüren, die ist auch artikuliert und man merkt natürlich auch, und das wird auch so gesagt, dass es jetzt nicht nur darum geht, jetzt, ich sag mal, in diesem Einsatz eine Gegnerschaft zu haben, sondern die Polizei und das Symbol des Staates ist da schon an sich Gegner. Also die Polizei muss nicht nur überwunden werden, um ein Ziel zu erreichen, wie zum Beispiel dann eben das Lützerath nicht geräumt wird, sondern es geht schon auch direkt gegen die Polizei und gegen den Staat. Und diese Radikalisierung dieser Szene, ich finde, sie ist schon wahrnehmbar. Und man weiß natürlich auch, ich weiß das auch vom Hambacher Forst, dass auch Aktivisten, nicht alle natürlich, aber doch einige und ich glaube auch eine relevante Gruppe sich ja doch durchaus vorbereitet auf so etwas. Da gibt es Camps, in denen, ich sag mal, auch Einsatztaktiken der Aktivisten geprobt werden. Ich habe es erlebt, dass dann auf einmal bei einem eigentlich relativ normalen Einsatz Aktivisten, also wirklich wie am Spieß geschrien haben, Schmerzensschreie, die eigentlich so von dem Einsatz, sag mal, jetzt in dem Moment nicht gekommen sein können. Also ich glaube, das ist auch dann natürlich Taktik und auch der Versuch, Öffentlichkeit und damit auch letztendlich uns zu beeinflussen. Und da ist, glaube ich, unsere Aufgabe auch, da immer wieder zu versuchen, neutral zu bleiben und sich auch niemals gemein zu machen, auch wenn man glaubt, Klimaschutz ist im Prinzip eine gute Sache. Man braucht da weiterhin einen kritischen Blick.
Das glaube ich auch. Also man könnte jetzt vielleicht mal zusammenfassen, es war eine schwierige Situation. Aus Sicht der Journalisten hat die Polizei viel getan, um Transparenz herzustellen. Hätte es noch irgendwas gegeben, so aus Ihrer Sicht, Herr Achilles, was die Polizei hätte besser machen können in Zusammenarbeit mit Journalisten?
Also was mich ein bisschen überrascht hat, war eben, dass auf dem Acker, wo da dieser Kampf um Lützerath in Anführungsstrichen stattgefunden hat, eben kein Pressesprecher zugegen war. Also ich habe nirgendwo einen Ansprechpartner gehabt, wenn es eben auch darum ging zu sagen, hey, ihr haut hier gerade Journalisten um. Da waren eben nur Hundertschaftler. Also klar, dass in so einem Gemenge da jetzt nicht die krasse Organisation da ist, kann ich voll verstehen. Aber ich habe eben keinerlei Presse, keinen Ansprechpartner gehabt während dieser Zeit auf dem Acker. Und das waren ja, ich glaube, 3 oder 4 Stunden, die wir da auf dem Spinat standen zum Teil.
Ja, ich glaube, das kann ich einordnen. Wir hatten ja unsere Medienanlaufstelle südlich von Lützerath. Das waren 2 Baucontainer, also Bürocontainer und eben die ganzen Parkplätze für die Übertragungswagen. In dem Bereich haben sich meine Pressesprecher, hatten 5 Teams im Einsatz, also 10 Pressesprecher, die jeden Tag in Lützerath waren und die haben sich schlicht an der Medienanlaufstelle aufgehalten und haben sich zu gewissen Zeiten, als der Zulauf von dann auch Störerpotenzial, ich rede jetzt nicht von klimabewegten Aktivisten, sondern von Störerpotenzial, als der deutlich größer worden ist, habe ich denen auch gesagt, dass sie sich zurückziehen sollen. Hintergrund, die sind nicht ausgestattet wie eine Hundertschaft und rennen halt nicht in Körperschutzausstattung durch die Gegend, so wie das normal ist als Pressesprecher halt. Und das war mir in der Situation schlicht auch aus Fürsorgegründen zu gefährlich, meine Leute dann da in dieser Situation auf den Acker zu schicken. Das steckte dahinter. Aber wir sind halt davon ausgegangen, dass alle Journalistinnen und Journalisten wissen, dass es die Medienanlaufstelle gibt.
Ja, das wusste ich auch nur, wenn man da erstmal steht zwischen den Aktivisten und den vielen Polizisten. Das war, ja, man fühlte sich so ein bisschen alleine, würde ich fast sagen. Aber ja, in die Situation haben wir uns ja genauso gebracht. Das ist ja nicht so, dass ich das nicht wusste oder da auch am Ende nicht mit klargekommen bin, nur auf die Frage, was hätte man besser machen können. Klar wäre es cool gewesen, da noch jemanden zu haben, der direkt neben der Hundertschaft steht. Aber wie Sie schon sagen, kann ich verstehen, dass Sie da nicht die Leute reinschicken. Und auch, dass Sie diese Leute dann nicht wie die anderen Robocops in Anführungsstrichen eben ausstatten, weil dann spricht man vielleicht oder man erkennt sie auch nicht mehr so einfach unter allen anderen. Das muss ja auch da sein.
Genau. Genau das. Was ich tatsächlich mitnehme, ist noch besser kommunizieren und Wege finden, genau in solchen Situationen, über welches Medium auch immer, die Möglichkeit schaffen, für Journalisten, Journalisten Orientierung, räumliche Orientierung zu schaffen. Das ist ein Punkt, den ich auf jeden Fall mitnehme.
Herr Bischof, haben Sie noch was hinzuzufügen, was Sie besser hätten finden können?
Nein, das Wetter hätte schöner sein können.
Definitiv.
Darauf hat auch die Polizei keinen Einfluss. Ich glaube, wir haben ganz viele Punkte jetzt besprochen und auch, glaube ich, rausgearbeitet, dass viel versucht worden ist und dass man auch als Journalist, wenn man da vor Ort ist, nicht die ganze Wahrheit weiß, sondern auch hinterher versuchen muss, das einzuordnen. Ich danke schön für dieses wirklich ausführliche Gespräch. Henry Bischoff, freier Reporter beim WDR.
Ich danke auch für das Gespräch.
Dankeschön auch an Leopold Achilles, freier Journalist und Fotograf, auch für die Nordstadt-Blogger in Dortmund.
Merci, ja.
Und Dankeschön Thomas Hinz, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Aachener Polizei.
Ich danke Ihnen, für uns ein besonderes Format, ein sehr angenehmes Gespräch. Danke dafür.
Das war aber noch nicht alles. Wir wollen euch ja auch noch handfeste Tipps mitgeben in Wissen mit Weihe, der Rechtsrubrik im DJV-Podcast. Hier beantwortet Christian Weihe, Justiziar des DJV NRW, in jeder Folge Fragen zu einem rechtlichen Thema. Heute geht's um die Rechte von Journalisten und Journalistinnen bei Ereignissen wie der Räumung von Lützerath im Januar. Hallo Christian.
Hallo Sascha.
Christian, das heutige Thema, das sind die Rechte von Journalisten und Journalistinnen bei solchen Ereignissen wie die Räumung von Lützerath im Januar. Das ging ja echt durch alle Medien. RWE hatte Journalisten ja reingelassen auf das Gelände in Lützerath. Zu dem Zeitpunkt war das aber schon Privatgelände. Hätte RWE den Journalisten den Zugang verweigern können?
Sascha, solche Fragen sind höchstrichterlich noch nicht abschließend entschieden. Grundsätzlich ist es so, dass es kein Zugangsrecht der Presse für Privatgelände gibt. Das Bundesverfassungsgericht hat aber in einigen Entscheidungen, zum Beispiel bei einem Stadionverbot des MSV Duisburg, Grundrechte auch zwischen Privaten geprüft. Und ich kann mir deshalb sehr gut vorstellen, dass, wenn es zu einer Entscheidung von dem Bundesverfassungsgericht käme, in dem die Pressefreiheit abgewogen werden muss mit dem Eigentumsrecht, dass es dann am Ende in bestimmten Fällen situativ doch ein Zugangsrecht geben könnte.
Okay, hier musste ja nicht geklagt werden. RWE hatte ja Journalisten schon reingelassen. Wenn ich aber jetzt der Meinung bin, öffentliches Interesse besteht, der Eigentümer sagt aber, nee, du darfst hier nicht hin, was mache ich dann?
Dann wende ich mich an den DJV NRW, wenn ich Mitglied bin. Wir haben übrigens da auch eine Notfallnummer für solche Fälle extra eingerichtet.
Die finde ich dann immer auf der Homepage, wenn denn solche Aktionen mal sind, ne?
So ist es.
Andere Frage, darf denn ein Privatunternehmen in so einem Fall verlangen, dass man sich akkreditiert als Journalist, oder reicht es, wenn ich das irgendwie belegen kann? Wenn ich dann vor Ort bin und sage, ich bin Journalistin, ich will rein, oder muss ich wirklich akkreditiert sein?
Wenn man ein Zugangsrecht hat, das letztendlich auf der Pressefreiheit beruht, dann muss man auch nachweisen, dass man sich auf die Pressefreiheit berufen kann. Und das kann natürlich wunderbar geschehen mit dem bundeseinheitlichen Presseausweis.
Also ausweisen als Journalist kann ich mich mit dem bundeseinheitlichen Presseausweis, den ja auch der DJV NRW ausgibt. Aber es kommt ja immer mal wieder vor, dass es Zugangsbeschränkungen gibt, weil das öffentliche Interesse so groß ist, meinetwegen bei einem Gerichtsverfahren, und da passen gar nicht alle Journalisten rein, die gerne möchten. Da kann ich mich dann vermutlich auch nicht mehr auf meinen Presseausweis berufen und auf die Pressefreiheit.
Wenn ich jetzt ein Zugangsrecht habe, wie zum Beispiel bei einem Gerichtsverfahren, dann kann derjenige, der mir den Zugang gewähren muss, aber aus Kapazitätsgründen möglicherweise sagen, es kommen nur bestimmte Journalisten rein, zum Beispiel diejenigen, die in diesem Themenbereich in der Vergangenheit schon berichtet haben.
Okay, also ein Gericht kann praktisch eine Zulassung begrenzen. Wie ist es denn eigentlich, wenn ich als Privatunternehmen manche Journalisten reinlasse und manche nicht? Das gibt es ja immer mal wieder, dass tatsächlich ein Fußballverein sagt, der Journalist hat nicht in meinem Sinne berichtet, der darf nicht mehr. Kann ich denn da irgendwas machen?
Grundsätzlich dürfen Privatleute auch gegenüber der Presse machen, was wollen, aber in bestimmten Fällen kann es ein Willkürverbot geben, und so ein Willkürverbot wurde zumindest dann angenommen, wenn derjenige, bei dem man Zugang begehrt, eine Monopolstellung hat, und das ist zum Beispiel bei Fußballvereinen der Fall. Da wird eine Monopolstellung angenommen und die dürfen die Presse nicht willkürlich ablehnen. Und schon das Reichsgericht hat entschieden, dass man einen Theaterkritiker nicht einfach ausschließen kann wegen unbequemer Berichterstattung.
Das Reichsgericht, wann war das denn?
Schon lange her. Aber das ist so eine Entscheidung, auf die sich immer noch alle berufen, weil es nicht so viele gibt.
Spannend. Wenn es jetzt noch Fragen zu dem Thema gibt, darf ich denn auf ein Privatgelände oder nicht? Oder wenn mir der Zugang verwehrt wird, wo kann man sich denn da informieren?
Zum Beispiel in der Geschäftsstelle des DJV in Nordrhein-Westfalen.
Also wie immer bei dir und deinen Kolleginnen.
So ist es, Sascha.
Alles klar, Dankeschön. Christian Weihe, Justiziar des DJV NRW.
Dankeschön, Sascha.
Der nächste Podcast dieser Reihe erscheint am 11. April. Im März ist der nächste Lokalfunk-Podcast dran. Die Podcasts des DJV NRW jeden zweiten Dienstag im Monat. Und das war die 18. Folge von Ohne Block und Bleistift, der DJV-Podcast für NRW. Ich bin Sascha Fobbe. Tschüss, bis zum nächsten Mal.